Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Diese Woche auch wieder mit einer etwas kürzeren Folge. Natürlich aufgrund der Six Nations kein voller Spieltag in der Top 14, aber vier Nachholspieltage hatten wir im Angebot. Unter anderem das Classico Stade Français gegen Stade Toulousain in Toulouse, tatsächlich im Stadium, wie es ursprünglich angesetzt war, im Fußballstadion. Musste ja aufgrund von Corona-Fällen bei den Parisern zwischen Weihnachten und Neujahr war das abgesagt werden. Jetzt also das Nachholspiel. Vielleicht 5.000, 6.000 Leute weniger als ursprünglich vorgesehen waren, als ursprünglich Tickets für das ursprünglich angesetzte Spiel gekauft hatten. Spannende Spiele haben sie gesehen, gute Spiele haben sie gesehen. Stade Français mit dem siegbringenden Penalty von Joris Segon in der, eigentlich in der 80. Minute mit Ablauf der Zeit mit der Sirene holt er da den Sieg. Toulouse mit der 5. Liganiederlage in Folge. Das ist schon gut. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, klar, es fehlt ein Drittel der Startaufstellung, ähnlich wie letzte Woche in Perpignan. Aber das ist natürlich auch wie letzte Woche in Perpignan, ist das schon deutlich zu wenig. Klar, wie gesagt, es fehlen viele Spieler. Sie sind mit einer, vielleicht sogar C15 angetreten und dafür haben sie sich gut geschlagen. Aber als amtierender Meister, als amtierender Europameister ist das dann doch zu wenig. Wie gesagt, 5. Niederlage in Folge in der Liga. Und dazu kommt noch der Champions Cup. Gut, die eine Niederlage oder anderthalb, die Niederlage gegen Cardiff zählen wir vielleicht mal nicht, aber trotzdem haben sie ja vorher auch in Coventry gegen die Wasps verloren. Das ist schon eine sehr negative Serie, die sie da haben. Und da ist dann jetzt, darf man jetzt gespannt sein, wie das dann jetzt weitergeht. Dupont und Damac, die dann jetzt nächste Woche oder dieses Wochenende zurückkommen, aus einer sehr positiven Dynamik mit der Nationalmannschaft, jetzt also wieder in eine sehr negative Dynamik mit Toulouse, darf man gespannt sein, ob da jetzt eine Reaktion kommt, ob da frischer Wind kommt, aber das ist natürlich viel zu wenig. Stade Français dürfen sehr zufrieden sein. Gut, klar, denen fehlt eigentlich kein Spieler, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann kann man vielleicht auch schon wieder sagen, okay, gegen eine 2,5. Mannschaft von Toulouse kann man dann auch schon mal mehr holen. Aber gewonnen ist gewonnen, knapp oder nicht. Das ist mehr, als sie in dieser Saison oft getan haben. Von daher ist es vollkommen okay. Und ich meine, Stade Français, Zuschauer sind ja gar nicht gewohnt, dann vor 30.000 Menschen zu spielen. Sicherlich auch erstmal wieder eine Umgewöhnung. Das ist unnötig gemein. Aber es stimmt schon, dass Stade Français seit einigen Jahren eklatanten Zuschauermangel haben. Ich meine, selbst für die Derbys gegen Racine haben sie nicht das ganze Stadion aufgemacht, sondern immer noch kleine Ecken mit Planen abgedeckt. Ist natürlich für so einen historischen Verein doch schon sehr bitter. Und ja, klar, jetzt kann man natürlich sagen, mit PSG hat man, oder mit den beiden PSGs, mit Fußball und Handball, hat man doch sehr große Konkurrenz in der Hauptstadt, aber trotzdem. Na gut, es ist Paris, es ist dasselbe Problem, was wir in Berlin auch haben. Bei so viel Zuzug, die alle bei ihren alten Vereinen quasi aus der Heimat bleiben, da sind die traditionellen Vereine dieser Stadt oder der Städte, kommen da so ein bisschen ins Hintertreffen. Das hat man ja in fast allen größeren Städten, aber ein Verein wie Toulouse kann da natürlich, hat irgendwo dann doch eben mehr Glanz. Ein Verein wie Bordeaux-Bègles hat mehr Glanz als Stade Français. Und das ist dann doch sehr bitter. Aber gut, ich komme vom Thema ab. Katastrophale Situationen haben wir im französischen Rugby genug. Kommen wir noch zu vorher, reden wir noch kurz über Racine und beziehungsweise Racine gegen die Section Paloise. 35-29 ist es ausgegangen. Achso, das Ergebnis sollte ich vielleicht auch nachliefern vom sogenannten Classico. 28-29 letzten Endes für Stade Français, also immerhin noch der Defensivbonus für Toulouse. Racine hat 35-29 gegen Pau gewonnen. Überraschend knappes Spiel, muss man sagen. Pau, die ein wirklich sehr schönes Spiel gespielt haben, sehr gutes Spiel gespielt haben, sehr offensiv, auch das ganze Spiel über. Das ist ja so eine Sache, die bei Pau immer so eine Sache ist. Aber wirklich über 80 Minuten lang ein gutes Spiel gemacht. Herausragende Leistung von unter anderem Clovis Lebaye, der 9, und Daniel Ekpefon auf der 11 oder 14 auf dem Flügel in jedem Fall. War sowieso eine gute Woche für die Familie. Er mit seiner sehr guten Partie gegen Racine, sein Bruder, vertritt Nigeria bei den Olympischen Winterspielen im Langlauf, glaube ich, oder in der Abfahrt. Ich weiß es nicht genau. Wintersport ist nicht so ganz mein Fall. Bin ja ein Flachlandkind. In Berlin haben wir doch seit vor meiner Zeit keine Skigebiete mehr. Hatten wir mal, meine Mutter zumindest erzählt. Aber auch das ist wieder eine andere Geschichte. Aber war eine herausragende Leistung. Etwas enttäuschend von Antoine Astoy, der zwar im Spiel eine sehr gute Leistung abgeliefert hat, aber ungewöhnlich unpräzise vom Tee war. Wenn er alle seine Kicks getroffen hätte, hätte das Ergebnis, naja, kämen wir ungefähr auf einen Unentschieden raus. Ist ungewohnt für ihn, ist eigentlich einer der zuverlässigsten Kicker der Liga. Aber gut, kann passieren. Insgesamt trotzdem auch von ihm eine gute Leistung. Wenn er dann nach La Rochelle wechselt nächste Saison, wird er sicherlich sehr vermisst werden in Po. Die Zehner-Situation nächste Saison dürfte sowieso interessant werden, aber auch dazu noch später mehr. Für Racine ist es ein Ergebnis, mit dem sie sehr gut leben können. Sie hätten natürlich sehr gerne den Offensivbonus gehabt, aber trotzdem natürlich eine Sache, mit der sie leben können. Man darf natürlich, wenn wir jetzt über die gute Leistung von Po reden, müssen wir natürlich umso mehr sagen, was für eine gute Leistung das von Racine war. Das Spiel dann trotzdem zu gewinnen, auch das war die Saison ja nicht unbedingt immer der Fall, aber sie kommen in Form, wenn es am wichtigsten ist. Und das ist dann eine Sache, die muss man auch hervorheben. Besser jetzt als zu früh, sieht man in Toulouse. Auch wenn natürlich noch eine ganze Menge Spiele zu spielen sind. Brive hat das Derby du Massif Central, das zentrale Derby, das Derby der von Mittelfrankreich, nennen wir es vielleicht so, gegen Clermont gewonnen. Ist ja ein Spiel, in dem sie sich traditionell sehr schwer getan haben. Clermont haben die letzten Jahre eigentlich, oder die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre eigentlich immer einen Brief gewonnen und teilweise auch sehr deutlich. Brief haben aber haben sich gut reingekämpft. Kein besonders ansehnliches Spiel, wenn man ganz ehrlich ist. Von beiden Seiten nicht unbedingt, aber das wird Brief egal sein. Wichtige vier Punkte im Abstiegskampf. Clermont ist gar nicht so weit vor ihnen in der Tabelle. Für die kann es nochmal durchaus eng werden. Aber gut, es ist wie es ist. Aber das war schon eine starke Leistung von Brive. Und vor allem endlich so ein bisschen eine kleine Revanche zumindest zu bekommen für all die Jahre, in denen sie zu Hause gegen Clermont verloren haben, ist natürlich schon mal sehr viel mehr wert als die vier Punkte selbst. Clermont tatsächlich auch fast weniger betroffen vom europäischen Fenster oder vom internationalen Fenster als Brive. Weil Clermont hat eigentlich nur, kommen wir eigentlich nochmal bei Racine und nochmal hervorheben, was für eine starke Leistung das von Maxime Bachnova. Ja, auch ein Spieler, den man eigentlich schon abgeschrieben hatte, so ein kleines bisschen, aber seit die letzten 3-4 Spiele, die er gemacht hat, waren wirklich Weltklasse. Da hat Bayonne wirklich nochmal für nächste Saison klasse Verstärkung. Wo man dachte, ich dachte so ein kleines bisschen, naja, ob das wirklich, das ist vielleicht eher eine Verpflichtung des Namens wegen, aber die letzten 3-4 Spiele von Marchand, so viel mehr hat er ja noch nicht gemacht diese Saison, waren Weltklasse. War er fast wieder auf seinem persönlichen Bestniveau. Klasse. Ja, aber Clermont von den Six Nations, ich meine, wer fehlt denn, wenn wir ehrlich sind? Das ist eigentlich nur Pinot. Und Pinot ist natürlich ein Riesenverlust, ein herber Verlust, wenn er nicht da ist. Und eine Riesenbereicherung, wenn er da ist, natürlich. Aber bei Brief fehlt eigentlich mehr. Brief fehlt, fehlt eine Achse mit den beiden georgischen Nationalspielern. Ihnen fehlt ein spanischer Nationalspieler und ich glaube ein portugiesischer Nationalspieler. 100%ig bin ich mir nicht sicher, aber in jedem Fall fehlen Ihnen mindestens 3 Spieler. Also doch schon deutlich mehr als in Clermont. Von daher möchte man das auch nochmal hervorheben. Brief fast härter getroffen als Clermont. Und trotzdem dieser Sieg. Haben wir diese Saison auch schon anders gesehen. Kommen wir noch ans Mittelmeer, nach Toulon, vor diesem Spieltag 14. in der Tabelle, letzter, gut, jetzt wieder tatsächlich in fast Vollbesetzung, auch hier hat eigentlich nur ein Spieler gefehlt, Gabin Villiers, der sich jetzt auch noch verletzt hat und wahrscheinlich das Spiel gegen Schottland auch noch verpassen wird, leider für mich absolut der Mann Mann des Spiels der letzten beiden Spiele, der hatte richtig Bock. Obwohl er sich überall reingeworfen hat, in jedes Ruck, in jeden Mall. Da ist als einer der kleineren Spieler vor allem, ja, klasse Leistung. Im Video, das der französische Verband hochgeladen hat auf dem YouTube-Kanal, wo Fabien Galthié ihm noch sagt, du, dein Gegenüberspiel, gegenüber dem Spiel, ne, das ist ein ganz bissiger Hund, nur. Ja, wir werden uns verstehen. Wir werden uns, glaube ich, gut verstehen. Cameron Villiers auch sehr angriffslustig. War gut. Hat mir gefallen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gut, schade jetzt natürlich, dass er jetzt eine Weile, naja, 2-3 Wochen verletzt ausfallen wird. Aber gut, das ist leider auch Rugby. In Toulon trotzdem gut besetzt. Unter anderem Eben Etzebeth mal wieder dabei. War ja die große Nachricht noch, weiß nicht, war das noch vor dem Spiel oder während des Spiels, ist ja dann die große Nachricht rausgegangen, dass er den Verein am Ende der Saison verlassen wird. Das ist wenig überraschend. Ist seit 3 Jahren, 3,5 Jahren jetzt im Verein. Hat insgesamt seitdem 29 Spiele bestritten. Das ist natürlich sehr wenig, wenn man bedenkt, wie viel Geld er frisst im Salary Cap. Die Spiele, die er gemacht hat, Weltklasse. Nur keine Frage. Da war das Gehalt auch wert. Aber 29 Spiele in 3 Jahren sind halt einfach verdammt wenig. Zwischen den ganzen langen Länderspielfenstern, langen Verletzungspausen und von seiner persönlichen Sicht ist natürlich auch nochmal verständlich. Seine Frau lebt noch in Südafrika. Da ist natürlich klar, dass er dann zurückgehen wird. Mal ein kleiner Exodus in Toulon. Ist ja auch Louis Carbonell, so rum ist es. Anthony Bello wechselt zu Clermont. Carbonell wird wohl zu Montpellier wechseln. Das ist sehr schlecht angekommen bei den Fanclubs. Carbonell ja ein richtiges Eigengewächs von den Minis an im Verein gewesen. Dass man ihn vorzeitig oder vor Vertragsende gehen lässt oder fast loswerden wollte, ist einigen sehr, sehr bitter aufgestoßen. Jetzt liest man auch, dass Vassia Nayasalevu will wohl nicht im Sommer wechseln, hat ja eigentlich einen Vorvertrag unterschrieben, aber auch er hat eigentlich nicht mehr so richtig Lust auf Toulon. Ist eine schwierige Situation, zumindest wurde heute bestätigt, Pierre Mignoni, Patrice Golazo natürlich nicht. Der ist schon weg, aber Pierre Mignoni, nachdem er jetzt bekannt oder nach seinem Abgang von Lyon, nachdem er öffentlich geworden ist, der Abgang von Lyon zum Ende des Jahres hin, wird er jetzt also zu Clermont, zu Toulon wechseln, nicht zu Clermont. So, jetzt haben wir es aber. Allerdings nicht in der Kombi wie letzte oder vorletzte Woche noch spekuliert, sondern andersrum. Franck Azemar wird Trainer bleiben und Pierre Mignoni Sportdirektor. Die Nachrichten oder die Medien hatten vorher es andersrum spekuliert, dass Mignoni Trainer wird und Azemar Sportdirektor. Aber gut, wie rum auch, ist hier letzten Endes auch egal. Toulon hat in jedem Fall 21-18 gegen Bordeaux-Bègles gewonnen, gegen den Tabellenführer. Letzter gegen Erster tatsächlich gewesen. Bordeaux natürlich mit einigen Schlüsselspielern weniger. Jalibert nicht dabei, Lucu nicht dabei, Wookie nicht dabei. Da hat schon einiges gefehlt. Man ist mit einer sehr jungen Mannschaft angetreten und natürlich auch sagen muss, im Sturm war es ein bisschen sehr schwierig. Pierre Beauchaton hat letzte Saison noch in der dritten Liga gespielt als 18-Jähriger. Jetzt sollte er auf einmal gegen Sergio Parisseh antreten. Das ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Pierre Bailly hat natürlich hat er ja schon einige gute Spiele diese Saison. Er ist schon ein bisschen erfahrener insgesamt, aber natürlich eine sehr junge Mannschaft, mit der Bordeaux angetreten ist. Und dafür haben sie sich sehr gut geschlagen. 21-18 kann man jetzt eigentlich auch. Das ist okay. Für Toulon natürlich unglaublich wichtige Punkte, keine Frage. Gerade mit der ganzen Situation außen drum. Es ist natürlich so viel Unruhe wieder im Verein, es ist einfach jeder Punkt wichtig. Aber gut, kommen wir zur Pro D2 mit einigen enttäuschenden Ergebnissen, mit einigen überraschenden Ergebnissen. Wir fangen einfach mal an. Agen hat 30-9 gegen Grenoble gewonnen mit Offensivbonus. Etwas überraschend, beziehungsweise nicht überraschend, dass Agen so ein Spiel gewinnen kann, wissen wir ja in der Theorie. Sie haben es nur oft nicht gemacht. Aber es ist enttäuschend, dass Grenoble nicht dann so tief im Abstiegskampf, wie sie stecken, dann nicht mehr gezeigt haben. Da hat für mich mental einfach so viel gefehlt. Da warte ich eigentlich deutlich mehr von einem Verein wie Grenoble, die ja rein in der Theorie vom Kader her ums Halbfinale mitspielen müssten. Wenn auch vielleicht nicht um den Aufstieg, aber zumindest ums Halbfinale mitspielen müssten. Darf man gespannt sein, wie es da weitergeht, aber ich meine, es ist unwahrscheinlich, es ist möglich, aber unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich absteigen. Aber ich wäre schon neugierig, was passieren würde, würden sie absteigen, wie es da weiterginge. Naja, weil natürlich einige interessante Derbys winken würden in der National. Valence, Chambéry, Aubenas, gäbe es ja durchaus einige interessante Spiele. Nicht zu vergessen natürlich Bourgoin zum Beispiel. Da wäre schon einiges Spannendes, Regionales drin. Fände ich schon sehr unterhaltsam. Aber natürlich für den Verein finanziell eine Katastrophe, aber gut. Auf der anderen Seite steht dann vielleicht auch das Zweitstadion nicht mehr ganz so leer. Aurillac hat 12-10 gegen Coulommiers gewonnen. Coulommiers natürlich mit dem Defensivbonus. Das erwartete Spiel, wenig offensiv, sehr viel Kampf. Coulommiers in der ersten Halbzeit mit einem sehr kuriosen Versuch. Wo man dachte, ist der Ball nach vorne gefallen. Schiedsrichter sagt nein, nach hinten. Zweimal weiter gespielt und irgendwo ist der Ball dann doch noch in der Ecke angekommen. Vielleicht auch mit einem Spieler, der im Aus war. Keine Ahnung. Schwieriger Versuch in jedem Fall. Da hätte es so viel gegeben, was man hätte überprüfen müssen. Hat der Schiri aber nicht gemacht. Versuch gegeben. Am Ende hat Aurillac natürlich trotzdem gewonnen. Sehr umkämpftes Spiel, wie man es von ihnen kennt. Sehr geschlossenes Spiel, wie man es von ihnen kennt. Aber Sieg ist Sieg. Das ist das, was Aurillac kann. Von daher sollte man ihnen da vermutlich auch keinen Vorwurf machen. Rouen haben 13-19 gegen Mont-de-Marsan verloren. Auch hier ein kontroverser Versuch, der die Entscheidung bringt. Leo Colli rutscht zurück aus dem Trainingslager der Nationalmannschaft. Der junge Neuner mit einer Interception in der ersten Halbzeit. Für meine Begriffe stand er da schon nach dem Ruck im Abseits. Hat den Pass von der Neun weg abgefangen. Ja, für meine Begriffe wäre das Abseits gewesen. Es wurde aber vom TMO überprüft. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie da mehr wissen als ich und Recht behalten. Ich kann aber jeden Ärger über diesen Versuch verstehen. Insgesamt natürlich klar, die Kräfteverhältnisse klar verteilen. Mont-de-Marsan, klare Favoriten gewesen im Spiel. Rouen auf dem vorletzten Platz natürlich unter Zugzwang natürlich, wenn auch vielleicht aus offensichtlichen Gründen nicht unbedingt nur auf dem Platz mit dem Gedanken. Aber insgesamt natürlich keine Überraschung, dass Mont-de-Marsan dieses Spiel gewinnt. Vielleicht sogar ein kleines bisschen zu niedrig, aber es ist wie es ist. Oyonnax hat 26-7 gegen Vannes gewonnen. Zwei deutsche Spieler natürlich beteiligt. Chris Hilsenbeck hat gestartet. Für Van hat den Versuch von Rudy Page erhöht. Und Erik Marx ist Anfang der zweiten Hälfte von der Bank gekommen. Jetzt, wo er wieder fit ist, auch mit sehr regelmäßigen Einsatzzeiten. Sehr schön, auch wenn das Ergebnis erwartet mau ist, aus in Anführungszeichen deutscher Perspektive. Aber natürlich erwartet Oyonnax sind die beste Mannschaft in dieser Saison oder die formstärkste zumindest. Von daher kann man das, glaube ich, auch so unterschreiben. Carcassonne hat 45-35 gegen Bourg-en-Bresse gewonnen. Die Serie von Bourg-en-Bresse, 5 Spiele in Folge ohne Niederlage, ist damit vorbei. Carcassonne überzeugt weiter in Playoff-Position und man muss auch sagen, überraschend gut im Angriff. Da hat es immer so ein bisschen schwieriger eingeschätzt. Aber Bourg-en-Bresse hat natürlich auch nicht die solideste Verteidigung. Insgesamt aber trotzdem ein sehr schönes Spiel, sehr schön anzuschauen. 45-35, viele Punkte, wenn man auf sowas steht. Viele Versuche. Persönlich mag ich ein umkämpfteres Spiel lieber. Lieber mit weniger Versuchen, weniger Punkten. Hab's ein bisschen lieber, wenn die Versuche sich ein bisschen härter erarbeitet werden müssen. Als so ein ganz offensiver Schlagabtausch. Das ist auch Geschmackssache. Ich hätte es natürlich schön gefunden, wenn Bourg-en-Bresse gewinnt. Einfach aus Gründen der Lokalrivalität sind wir mit Carcassonne sind wir nicht ganz so dicke. Kriegen auch ein neues Stadion, Carcassonne. Was heißt ein neues Stadion? Die Gegentribüne soll renoviert werden, der Sponsorenpavillon soll überarbeitet werden, neue VIP-Logen und ein neuer Trainingsplatz mit Kunstrasen. Dinge, die von Christian Labi seit einigen Jahren gefordert werden. Stand ja so ein bisschen auch in den Sternen, ob er verlängern würde oder nicht. Hat jetzt aber seinen Vertrag verlängert. Wahrscheinlich aufgrund dieser Zusage vom Rathaus, das Alberto Meck zu renovieren. Ich glaube schon, dass es einen großen Einfluss hatte. Auch ein Trainer, der sehr gefragt ist in Frankreich. natürlich mit seinen Wurzeln in der Region, hat ja für Carcassonne gespielt, hat für Narbonne gespielt, hat auch Narbonne ja lange trainiert, 2 Jahre, 3 Jahre, also im letzten Abstecher. Aber leise in Carcassonne natürlich mit sehr geringen Mitteln, sehr gute Arbeit, muss man ja auch mal nicht ganz neidlos anerkennen. Habe ihn ja in Narbonne noch selber kennengelernt, habe mit ihm zusammengearbeitet, hatte tatsächlich bei meinem Amateurverein, bei dem ich gespielt habe, auch Trainingseinheiten unter ihm, war auch bei den zahlreichen Lokalvereinen in der Region immer wieder sehr aktiv, hat viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Auch ein sehr bodenständiger Typ. Im Training natürlich etwas deutlich fordernder, als ich es gewohnt bin und gewohnt war, aber ich glaube, im Spielbetrieb war ich sowieso nicht so ganz auf der Höhe. Das ist aber vielleicht auch wieder nebensächlich. Aber wirklich überrascht. Ich habe bei einem Verein gespielt, der damals in der 5. Liga war. Jetzt natürlich, also zum einen sind sie sowieso abgestiegen und zum anderen natürlich mit der Ligareform ist immer deutlich abgerutscht. Aber wir hatten einige sehr namhafte Trainer. Ist natürlich in diesen kleinen Dörfern hast du natürlich, man muss sich ja nur angucken, was für Mannschaften Lückert und Grissang auf den Platz stellen, die ganzen ehemaligen Zweitligaspieler, die mal anfangen. Ich meine, Lückert hatten zu einem Zeitpunkt, da waren sie auch waren eine Liga über uns, also damals in der 4. Liga, hatten sie mit Brad Sheehan und Ed Jenkins, zwei australische Nationalspieler auf dem Platz. Ich meine, gut, Ed war ja noch, war zu dem Zeitpunkt gar nicht so alt, aber sein Bruder war zu dem Zeitpunkt noch, sein Zwillingsbruder war Kapitän der australischen Seenationalmannschaft und er war auch 26, 28 oder so und hat dann gesagt, nee, ich höre jetzt auf, hat für Narbonne gespielt, dann hat aber gesagt, nee, ich möchte lieber Vollzeit Wein verkaufen und hat dann aufgehört. Und Brad Sheehan war aber schon 36 oder so, war nicht mehr ganz der Jüngste. Aber trotzdem, na gut, er hat in Anführungszeichen nur 2, 3 Spiele für die Wallabies gemacht, aber trotzdem. Aber es sind ja so einige Spieler, wenn man sich anguckt, was die auf den Platz stellen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, hatten wir als Trainer einmal die Woche, ist der Trainerstab von USAP vorbeigekommen. Und wir hatten eben Christian Labie, der immer mal wieder ein paar Mal im Monat vorbeigeschaut hat. War schon, also im Nachhinein denkt man sich, okay, ja, gut. Aber gut, hat das Ende nicht so viel gebracht. Sind ja dann nach 2 Jahren wieder abgestiegen in der 5. Liga. Aber gut, es ist natürlich einfach noch eine krasse Konkurrenzsituation mit Ventre Lespignan ist da ja auch noch, Lückert, Grissang. Ich meine, Narbonne Plage hatten damals mit Franck Tonnerre, die waren noch 2 Ligen unter uns, hatten sie halt auch noch einen ehemaligen französischen Nationalspieler mit, was weiß ich, 48 Länderspielen auf dem Platz stehen. Das ist dann auch, da freust du dich dann als Gegenüber, der am Sonntag nur eine schöne Zeit haben möchte. Ja, schön, vielen Dank. Ja, aber gut, das sei mal alles dahingestellt. Montauban hat 18-22 gegen Provence verloren, überraschend. Provence ist auch so ein Verein, der kontinuierlich in die nächste Saison schaut. Ähnlich wie Carcassonne auch in den letzten beiden Wochen bekannt geworden, beziehungsweise was ist bekannt geworden? Sie haben angefangen, das Stadion auszubauen, mal wieder. Jetzt also auch die 4. Tribüne, die gebaut wird. Damit fast, ich will nicht sagen, eines der schönsten Stadien der Pro D2, weil es da einige sehr nette gibt, aber ein sehr nettes Stadion, sehr nettes Zweitliga-Stadion, das sie da bauen. Und da werden ja schon wieder einige größere Namen für nächste Saison gehandelt. Temana Harrison, unter anderem englischer Nationalspieler, der dann aus Northampton kommen soll. Mal schauen, was da dann letzten Endes tatsächlich draus wird. Aber ja, kontinuierlich schaut man in die Zukunft. Muss man auch, weil die aktuellen Saisons, die sie immer spielen, immer sehr mittelmäßig sind. Aber insgesamt natürlich trotzdem in Montauban, ja, nach dem sehr guten Saisonstart sind sie ja jetzt sehr eingeknickt. Schon sehr enttäuschend. Es ist nicht mehr so eine gute Leistung, wie ich am Anfang der Saison gedacht hätte, aber insgesamt natürlich trotzdem keine kleine Sache in Montauban zu gewinnen. Sapiac war ja lange eine der größten Festungen, wenn man es so nennen möchte, der 2. Liga. Auch das hat sich natürlich geändert. Kein schönes Stadion, wenn man mich fragt. Ich mag das aber auch nicht mit der alten Radrennbahn. Immer ein bisschen sehr komisch aus. Auch da tut sich ja einiges. Die VIP-Logen sind seit Anfang der Saison da, neue. Hatten vorher gar keine. Auch da tut sich unter diesem neuen Investor, was heißt neuen, ist jetzt schon seit einem Jahr da. Aber auch da tut sich dann jetzt einiges. Nevers hat 27-9 gegen Béziers gewonnen. Ich denke, das Ergebnis kann man in der Form unterschreiben. Offensivbonus auch. Nevers gut in Form insgesamt. Béziers eher weniger. Das ist ein Ergebnis, kann man auch in der Höhe unterschreiben. Enttäuschend natürlich, dass Nevers hatten ja lange mit die höchste Zuschauerzahl der 2. Liga. Da hat man sich noch nicht ganz von den Zuschauerbeschränkungen wiederholt. Auch ein sehr schmuckes Stadion, kann man nicht sagen. Aber es ist ja letzten Endes auch keine so große Stadt. Mal schauen, wie es da tatsächlich tatsächlich wird. Waren ja auch eine sehr solide Arbeit. Bin wirklich gespannt, was da daraus wird. Die Playoffs werden dieses Jahr unglaublich interessant. 3 Mannschaften, die in jedem Fall aufsteigen könnten. Dann haben wir 7 Mannschaften, die gute Chancen haben, ins Halbfinale zu kommen. Da ist viel drin dieses Jahr. Überraschend viel drin dieses Jahr. Hätte ich auch in der Form nicht gedacht, aber es ist sehr viel drin dieses Jahr. Apropos, kommen wir noch zum letzten Spiel. Bayern gegen Narbonne. 41-16 mit Offensivbonus. Ich glaube, dazu müssen wir auch nicht allzu viel sagen. Das erwartete Ergebnis auch in der Höhe erwartet. Ich bin fast ein kleines bisschen überrascht, dass Narbonne so viele Punkte gemacht haben. Und das war es auch schon von der Pro D2. Und wir kommen noch zu den Nachholspielen der National. 2 an der Zahl. Dijon hat 13-30 gegen Soyons-Goulême verloren. Das erwartete Ergebnis auch in der Höhe. Muss man, glaube ich, wenig zu sagen. Soyons-Goulême, die aktuell mitformstärksten oder der mitformstärkste Verein der zweiten Liga, der dritten Liga natürlich, Tag der Versprecher. Vielleicht nach der doch sehr umkämpften ersten Halbzeit, in der man noch sehr nah beieinander lag, dann also diese starke zweite Halbzeit. Vielleicht hat man Dijon ein bisschen unterschätzt, aber gewonnen ist gewonnen. Und dann gab es noch ein potenzielles deutsches Derby zwischen Valence, Romans und Tarbes. Tim Menzel ist für Valence von der Bank gekommen. Und zwar in der, ich schaue nach, 71. Minute, also als das Spiel eigentlich schon vorbei war. Aber Maxime Oltmann nicht mit von der Partie auf Seiten von Tarbes, aber 43-24, auch das erwartete Ergebnis. Es war ja relativ absehbar, dass das Valence gewinnt. Daher auch da muss man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Tarbes weiter enttäuschend diese Saison, auch wenn ich das nicht an diesem Spiel festmachen würde, weil wie gesagt, gegen Valence kannst du schon verlieren, gerade auswärts, aber natürlich trotzdem ein wenig enttäuschend. Und noch, na, sagen wir mal in Anführungszeichen, 2,5 weitere Beiträge aus der Adlerwatch, was unsere deutschen Nationalspieler in Frankreich so getrieben haben. Mathieu Ducot hat tatsächlich sein erstes Saisonspiel verpasst für Lannemezan, die ihr Nachholspiel auch verloren haben. Aber Sani Dembélé durfte für Beauvais wieder ran. 24-44 haben sie gegen Périgueux verloren, der neue Verein von Richard Hill, auch ein Projekt, das mittelfristig in die zweite Liga aufsteigen möchte. Ähnlich wie er es mit Rouen geschafft hat, ist das jetzt sein neues Projekt. Ja, so der Art von Vereinen, der er anscheinend Freude hat. Für Beauvais war da nicht viel zu holen. Und ein letzter, etwas anderer Beitrag. Ich habe ja immer mal wieder über Sarlat geredet. Das große Projekt, das Anfang der Saison angefangen hat, der Verein aus der, ich muss mal nachrechnen, jetzt 5. Liga, nächste Saison 6. Liga der Fédérale 2, die wo auch unter anderem Anfang des Jahres ja Nationalspieler Elias Haase aus Frankfurt unterschrieben hat, beziehungsweise er hat letzte Saison noch in Frankfurt gespielt, jetzt in Sarlat, auch wenn er diese Saison noch nicht gespielt hat, könnte auch durchaus sein, dass er kein weiteres Spiel oder dass er kein Spiel für den Verein absolvieren wird. Der große Finanzier, der Geldgeber des Vereins, Dominique Einhorn, ja, er heißt wirklich so, spektakulärer Name, finde ich, ein Elsässer, hat sein Geld ja mit einer Tech-Firma im Silicon Valley verdient und ist dann jetzt zurückgekommen, um den Rugby vor Ort groß zu machen. Wurde unter der Woche in Handschellen abgeführt, verhaftet aufgrund des dringenden Tatverdachts in vielerlei verschiedenen, das ist eine sehr lange Liste von vorgeworfenen Verbrechen, von Steuerhinterziehung über illegale Geldspenden, über Verschleierung, über alles mit seiner Firma Unicorn, also eine Mischung aus Unicorn und Unicorn. Aussprache ein bisschen schwierig. Aber es ist eine sehr lange Liste an Dingen, die ihm da vorgeworfen wird. Sollte er natürlich schuldig gesprochen werden, dürfte das Ende seines Engagements in Sarlat sein. Und dieses große Projekt scheitern, bevor es überhaupt richtig angefangen hat, wäre natürlich ein sehr spektakuläres Ende, das man in der Form schon lange nicht mehr gesehen hat. Üblicherweise ist ja dann die DNACG, die sagt, ihr könnt euch euren Lebensstandard nicht leisten und den Verein einen Zwangsabstieg aufdonnert. In der Form haben wir das aber auch noch nicht gesehen. Ich meine, dass Rugby-Funktionäre verhaftet werden, ist in Frankreich nicht unbedingt was Neues. Ich meine, allein bei einer Laporte saß in den letzten beiden Jahren wie oft in U-Haft. Nicht wenig in jedem Fall. Der Prozess hat da jetzt auch angefangen. Mal mal schauen, was da draus wird. Der Vizepräsident des Weltverbandes, immerhin, der wegen Bestechlichkeit und Korruption vor Gericht steht. Gut, aber das war es auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ihr fandet die Folge halbwegs informativ und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann wieder mit einem vollen Top-14-Spieltag, nämlich keine Six Nations. Bis dahin, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Genießt den Rugby und bis dahin.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.